Dezember etwas zum heutigen Tag sagen?
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Sommerpause haben wir heute in der ersten Sitzung noch einmal, werden wir uns dem Fall Florian H. zuwenden. In der heutigen Sitzung werden wir nochmals vier Zeugen zu dem Fall hören, nachdem am 20.07. die Ergebnisse der weiteren Ermittlungen im Fall Florian H. im Untersuchungsausschuss besprochen wurden. Die EG Wasen hat damals unter anderem berichtet über die Staatsanwaltschaft, dass sie einen Zeugen vernommen hat, der nach dem Brand nicht formell vernommen wurde und dessen informatorische Befragung nur knapp in einem Aktenvermerk festgestellt wurde. Dieser Zeuge hat jetzt gegenüber der EG Wasen, also im Jahr 2015, ergänzt, er habe das Fahrzeug von Florian H. gegen 8 Uhr am Brandtag auf dem Wasen noch fahren gesehen. Das ist eine neue Information, die müssen wir heute natürlich nachfragen. Die EG Wasen hat zudem wohl beim Polizeipräsidium Stuttgart in einer dort aufgefundenen Handakte des ersten Kriminalhauptkommissars Hagner einen Vermerk nicht für die Akte gefunden, in dem festgehalten ist, dass Videoaufzeichnungen in der Shell-Tankstelle am Cannstatter Wasen gesichtet wurden. Auf diesen wurden durch die suchenden Beamte das Fahrzeug von Florian H. aber nicht identifiziert. Weitere Anhaltspunkte, dass Florian Heilig bei der Tankstelle am Cannstatter Wasen war, gibt es nicht. Wir wissen ja in der Zwischenzeit, wo er das Benzin gekauft hat. Das ist ja nachermittelt worden. Wir haben sogar den Bon in der Zwischenzeit in einer Tankstelle im Bereich Bietigheim in Bissingen. Insofern wusste das die Polizei damals nicht und hat offensichtlich sich überlegt, in einer nahegelegenen Tankstelle nachzufragen. Also wir werden heute den Joachim Schubert, das ist derjenige, der das Fahrzeug gesehen haben will, den Simon Eckstein, den hatten wir noch nicht, der soll bezeugen, dass bereits am 16.09. eine Person ihm gesagt haben soll, das Fahrzeug habe sich um 8 Uhr noch bewegt. Das ist wahrscheinlich, hat er mit dem Zeugen Schubert gesprochen, das müssen wir heute mal klären. Dann die Frau Kriminaloberkommissarin Elke Ander, das war die ermittelnde Polizeibeamtin in diesem Zusammenhang vor Ort. Und dann den Kriminalhauptkommissar Robert Mayer, der die Videoaufnahmen in der Shell-Tankstelle gesichtet hat und aber Florian Heilig nicht identifiziert hat. Daneben waren ja heute weitere Zeugen zum Thema Hauskauf Tino Brandt in Harthausen geplant. Davor waren ursprünglich auch zwei Zeugen auf die Tagesordnung genommen und aus terminlichen Gründen können die Zeugen heute nicht, sodass wir gesagt haben, wir wollen den Block nicht auseinanderreißen und würden dann in der nächsten Woche das einheitlich an einem Tag abhandeln. Noch etwas zum heutigen Todesfall Heilig und der weiteren Zeugen zum Hauskauf Tino Brandt werden wir dann am nächsten Montag dem Polizisten Mörd in Heilbronn den wesentlichen Schwerpunkt der Sitzungen abbilden. Schon am nächsten Montag werden wir vor allem die Augenzeugen auf der Theresienwiese anhören. Hier sind die Zeugen selbst und nochmals der Ermittlungsleiter Mögelin geladen. Im Anschluss am Freitag, den 2.10., wird es dann um die Tatrekonstruktion, DNA-Analyse und andere Gutachten gehen. Offen ist daneben auch noch die Vernehmung von Achim Schmidt. Sie können sich daran erinnern, derjenige, der den KKK gegründet hat. Der Untersuchungsausschuss, wir haben ja im Sommer Kontakt mit ihm gehabt. Und seit der Ankündigung im Juli, er wolle im September nach Stuttgart reisen, gibt es seit der Veröffentlichung wohl in einer Zeitung, dass er identifiziert wurde als V-Mann, keinen Kontakt mehr mit ihm, obwohl wir ihn regelmäßig auf den bisherigen Telefonnummern kontaktieren. Im Moment ist daher offen, ob wir und wann wir eine Vernehmung von Achim Schmidt hier in Deutschland und ob er überhaupt kommt, wissen wir nicht, durchführen können. Und da das ja immer nur auf freiwilliger Basis ist, auch in Amerika, und wir keinen Kontakt haben, haben wir jetzt keine Chance zurzeit, ihn zu vernehmen. Heute Nachmittag wird es daher eine längere nicht öffentliche Beratungssitzung geben. Und wir wollen dann um 15 Uhr zumindest zwei Ergebnisse der Presse bekannt geben. Das eine ist der Umgang mit nicht öffentlichen Unterlagen, Zuschriften und sonstigen Informationen. Insbesondere mit der Frage, wie die Regierungsvertreter zukünftig mit diesen umgehen und wie der Ausschuss dementsprechend in Zukunft damit umgeht. Anlass hierfür war zum einen der Fall eines Polizisten, der sich als Hinweisgeber an mich gewandt hat und gegen den dann, nachdem die E-Mail an die Obleute, parlamentarischen Berater und Regierungsvertreter weitergeleitet wurde, ein Disziplinarverfahren durch seine Disziplinarvorgesetzten eingeleitet wurde. Gemäß dem Beschluss des Ausschusses werden alle Zuschriften an Regierungsvertreter, an die parlamentarischen Berater und natürlich auch an die Abgeordneten gehen, soweit die Briefe an mich nicht persönlich oder vertraulich gekennzeichnet sind. In diesem Fall war die E-Mail an mich gerichtet. Es war aber weder aus dem Inhalt erkennbar, dass es persönlich oder vertraulich an den Vorsitzenden ging. Und insofern haben wir dann das weitergeleitet. Und dann kam es zu diesem Disziplinarverfahren. Ich hatte ja dann einen Brief an den Minister geschrieben, dass das nicht verwandt werden soll. In der Zwischenzeit haben wir gehört, dass das Verfahren eingestellt wurde. Zweiter Anlass ist die Berichterstattung von dieser Woche, dass das BKA im Juni 2015 Thorsten O. vernommen habe und hierbei einen Aktenvermerk über ein Telefonat zwischen Thorsten O. und dem Ausschusssekretariat verwendet hat. Auch dieser Vermerk wurde gemäß dem Beschluss des Ausschusses an die Obleute, die parlamentarischen Berater, auch an die Regierungsvertreter weitergeleitet. Das wurde auch dem Herrn O. in einem Telefonat mitgeteilt, ausdrücklich hingewiesen. Nach Auskunft des BKA habe diese den Aktenvermerk wiederum vom LKA erhalten, die den Vermerk vom Innenministerium weitergeleitet bekommen hat. Und das BKA hat tatsächlich den Vermerk bei der Vernehmung verwendet. Entgegen mancher Berichterstattungen von der vergangenen Woche möchte ich daher nochmals betonen, dass weder ich noch die Geschäftsstelle des Untersuchungsausschusses diesbezüglich Kontakt mit dem BKA oder mit dem Generalbundesanwalt hatte. Wir haben auch gar keinen Anlass, dies zu machen. Beide Themen müssen aufgearbeitet werden und wir werden dann versuchen, auch zugunsten der Beamten, die ja in der Sitzung die Regierung vertreten und nachdem die Regierung offensichtlich nach wie vor die juristische Auffassung hat, die Beamten müssen diese Dinge weitergeben, wir der Auffassung sind, dies müsste eigentlich nicht sein, das ist nicht nur das Ausschusssekretariat, sondern auch der juristische Dienst des Landtags, haben wir zwei juristische Auffassungen. Und da wir das jetzt nicht regeln können, müssen wir eine Entscheidung treffen, wie wir zukünftig mit den Dingen umgehen. Ich habe ja angeordnet, dass, als ich von dem Fall gehört habe im Juli, haben wir ja schon die Briefe gar nicht mehr an die Regierungsvertreter weitergeleitet. Darauf hat auch nochmal der Innenminister verwiesen, das wäre vielleicht eine der Möglichkeiten, um auch die Beamten zu schützen, die auf der einen Seite immer wieder gesagt kriegen, ihr müsst es, von uns kriegen sie, ihr sollt eine gewisse Ausschussgeheimnis halten und deswegen würden wir sagen, wir müssen da irgendwas machen, dass wir auch die Beamten rausnehmen aus dieser Situation. Möglicherweise muss man dann irgendwann auch das Untersuchungsausschussgesetz des Landes verändern, denn dieser Fall hat so in der Art und Weise bisher gar nicht gegeben. Das zweite Thema, das wir dann heute machen, wieder behandelt, ist die Durchsuchung und Beschlagnahmeversuch der Gegenstände aus dem ausgebrannten Fahrzeug von Florian H., die sich im Besitz der Familie befinden sollten, Camcorder und Laptop, den die Familie auch von Herrn Professor Funke zurückbekommen hat und bis zum 21. Mai auch immer uns diese Gegenstände geben wollte. Seit diesem Zeitpunkt gab es verschiedene Schreiben und Versuche, die Gegenstände zu bekommen mit dem Herrn Rechtsanwalt Narim, der uns auch deutlich gesagt hat, alles geht nur noch über ihn, weil er ja die Familie vertritt. Das letzte Brief von mir war der 21. Juli. Seither haben wir nichts mehr bekommen und habe ich das dann umgesetzt, was der Ausschuss einstimmig beschlossen hat, nämlich dann zu versuchen, mit einer Beschlagnahme und Durchsuchung bei der Familie die Gegenstände zu erhalten. Das Amtsgericht hat diesen Beschlagnahme- und Besuchenbeschluss erlassen. Wir haben ihn am 18. September dann auch durchgeführt. So, und jetzt kommt es darauf an, nachdem die Gegenstände nicht da waren, die Familie uns gesagt hat, sie sind beim Herrn Rechtsanwalt Narim. Herr Narim jetzt ja wohl in der Presse bekundet hat, es sei nicht der Fall, er habe sie nicht. Und die Familie habe das auch nicht gesagt. Sind wir jetzt in einer Situation, dass wir feststellen müssen, dass die Familie uns offensichtlich nicht mehr die Gegenstände herausgibt, die technischen Gegenstände, wo wir vor allen Dingen ja versuchen wollten, die letzten 9 Stunden von Florian H. zu klären, ob da was auf diesen Geräten ist. Es handelt sich ja auch immer noch um das Handy, das der Herr Professor Funke irgendjemand zur Untersuchung gegeben hat. Und deswegen wird heute der Ausschuss entscheiden müssen, wie er jetzt weiter vorgeht, ob das dann noch eine Sache ist, wo er gegen die Familie noch weiter vorgehen will, bis er die Dinge kriegt, oder ob der Ausschuss sagt, nachdem wir ja alles sonst ermittelt haben und es nur noch darum geht, was war in den letzten 9 Stunden vorher, wir kommen nicht weiter, wenn die Familie nicht mithilft, wird man sehen, wie der Ausschuss dann heute Mittag entscheidet. Und um 3 würden wir Sie dann von beiden Entscheidungen, sowohl von der Frage der Mitteilungen an Regierungsvertreter, wie auf der anderen Seite, wie sieht es aus mit der Familie, erleiden. So, Das waren die Dinge, die ich Ihnen noch mal sagen wollte, Möglichkeit der Bild- und Tonaufnahmen. Sie wissen, wie das ist. Wir haben jeden Zeugen von der Vernehmung, werde ich abfragen, ob er damit einverstanden ist. Die dritte und der vierte Zeuge, Frau Ander und der Herr Mayer, haben bereits der Aufnahme widersprochen, wollte ich Ihnen nur sagen, das sind die beiden Polizeibeamten. Bei den ersten beiden Zeugen wissen wir das noch nicht.
Gibt es Fragen hierzu? Ich möchte aber anmerken, in der Viertelstunde geht die Ausschusssitzung los. Wir haben heute Nachmittag auch Zeit. Herr Friese, Herr Fischemeier.
Wir haben die Gegenstände nie gesehen. Wir sind ja auf die Gegenstände aufmerksam geworden, als wir die Familie Heilig, die Tochter und den Herrn Heilig vernommen haben und die uns das gesagt haben. Dann gab es ja dieses Gespräch am 17. März dieses Jahres mit der Familie, dem Herrn Professor Funke und mir und zwei Ausschussmitarbeitern, wo vereinbart wurde, dass wir diese vier, es sind insgesamt vier Geräte, es gibt ja auch noch eine Festplatte, dass wir die bekommen. Und dann haben wir das versucht und am 21. Mai gab es ja dann die Mitteilung, dass zwei Geräte, nämlich der Camcorder und der Laptop, an die Familie zurückgegangen sind. Und wir haben dann bei der Familie nachgefragt, die haben uns dann gesagt, nur die beiden, das Handy ist nicht dabei und die Festplatte auch nicht. Die Festplatte haben wir aber später erfahren, waren nur die drei Gegenstände. Und dann haben wir zeitweise am 21. Mai versucht, die beiden Gegenstände, die ja bei der Familie wohl zurückgegeben wurden, zu bekommen. Wir haben sie nie gesehen. Wir haben sie bis heute nicht gesehen. Wir haben uns immer darauf verlassen, dass das stimmt, was die Familie uns im Ausschuss und bei dem Gespräch am 17. März mitgeteilt hat.
Frau Markeli?
Muss ich da nochmal nachhaken? Also Sie persönlich waren ja, als dieses Autobahn nochmal besucht wurde, ja dabei?
Ich war nicht dabei.
In der Garage?
Nein, das war ein Ausschussmitarbeiter. Herr Dr. Farmer war da dabei.
Waren da die Geräte zu sehen?
Nein, die waren da nicht dabei. Die Geräte wurden ja von der Familie... Also zwei Sachen muss man sagen. Der Laptop und Camcorder hatte die Polizei rausgenommen nach dem Brand, hat sie auf die Seite gelegt, die tauchen auch in der Fit gleich morgens um 9 Uhr, sehr gut. Die waren dort aufgeführt, das Handy war nicht aufgeführt und die Festplatte auch nicht. So, die haben wir erst durch die Vernehmung vom Herrn Professor Funke zum Schluss gehört, von der wussten wir früher auch nichts. Wir wussten also von drei Gegenständen, das Handy war auch nicht bei der Polizei gefunden. Das war ja das Handy, das jetzt vorne zwischen Beifahrersitz und dem Fahrersitz. So. Und wir haben die Gegenstände nie gesehen. Zwei davon hatte die Polizei, die hat sie wieder in den Wagen zurückgelegt und die hat die Familie anschließend rausgenommen. Das Handy hat die Polizei ja damals nicht gefunden, es hat ihn nur die Familie gefunden. Um das es geht beim Professor Dr. Funke.
Aber das ist eine reine Aussage der Familie?
Also es ist bisher nur eine reine Aussage der Familie, ja. Es gibt ja jetzt auch einen Widerspruch der Familie, was sie gegenüber den Polizeibeamten und unserem Vertreter bei der Durchsuchung anwesend gesagt hat. Und jetzt haben wir Herrn Narim, der am Wochenende wohl erklärt hat, er hat die Gegenstände auch nicht.
Herr Wieschemeyer?
Dieses Handy, das zwischen den beiden, bisher nicht. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir diese Sache dann der Staatsanwaltschaft weitergeben für das Todesermittlungsverfahren Florian Heilig. Ja, da gibt es eine Übereinstimmung natürlich vom Innenminister und dem Ausschuss, dass wir sagen, niemand darf Nachteile für sich bekommen, wenn eine solche Mitlage an den Untersuchungsausschuss kommt. So, das ist einstimmig. Einmütige Haltung. Die Haltung endet sich dann, wenn der Polizeibeamte wohl sich anders äußert gegenüber Politikern oder gegenüber Institutionen. Und da ich jetzt das nicht vorlesen kann, weil der Polizeibeamte das sicherlich auch nicht will, ist das Innenministerium davon ausgegangen, dass der Brief solche Dinge beinhaltet und deswegen ist das Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Und nicht deswegen, sagt das Innenministerium, weil er sich an den Ausschuss gewandt hat. Ich sage nichts über den Brief. Ich sage nichts über den Inhalt des Briefes, weil das haben wir bisher nicht gemacht, der Polizeibeamte hat es bisher auch nicht gemacht. Das Innenministerium hat es nur andeutungsweise erklärt, warum sie das Disziplinarverfahren gemacht, ohne den Detail, ohne, sage ich mal, die Äußerung des Polizeibeamten im Detail zu erwähnen, wie die gelaufen sind.
Herr Moser oder Frau Makili, genau zu dem Thema?
Ja, dazu. Denn mir ist klar, dass Sie da nichts draus zitieren, aber können Sie wenigstens eine Gesamteinschätzung geben? War das jetzt harte Tobak, was wir jetzt da gegen die Behörden losgelassen haben, oder war das eher eine verhaltene Kritik, dass man da eine Einschätzung kriegt, was da jetzt so schön und so dick gewesen sein?
Also. Eine Disziplinarbehörde legt sicherlich andere Maßstäbe an einen Polizeibeamten als ein Untersuchungsausschussvorsitzenden, der viele Zuschriften kriegt, die auch sehr oft happig Politiker beschreiben und so weiter. Mich selber, sage ich einmal, habe das zur Kenntnis genommen, aber da für mich die Aufklärung wichtig ist, ich habe das jetzt nicht als eine Maßnahme von mir erachtet, zu sagen, hier werden die Wärme da drin natürlich, aber das ist für mich als Politiker eher eine Nebensache, sage ich gewesen. Ja.
Herr Ruf, auch zu dem Thema oder Herr Moser zum anderen Thema?
Zum anderen Thema.
Dann würde ich dem Herrn Ruf noch schnell das Wort. Aber ich möchte darauf hinweisen, wir haben gleich halb, es sind noch einige Wortmeldungen.
Ich will nur mal sagen, ich kann nur das sagen, sonst müsste ich Ihnen jetzt rechtliche Abhandlungen vorlesen. Die Landtagsverwaltung und das Ausschussbüro ist der Auffassung, dass das Innenministerium das nicht machen müsste. Das Innenministerium aufgrund des Schreibens des Innenministers genauso rechtlich der Auffassung, dass die Beamten das im Ausschuss machen müssten. So. Es prallen also zwei, man kann, da das nicht geklärt werden kann, die eine kann richtig sein, die andere kann richtig sein. Deswegen suchen wir jetzt einen Mittelwert für den rechtlichen Zeit des Ausschusses, das so zu machen, dass wir im Grunde genommen eine Haltung hinlegen, die Beamten aus dieser Schwierigkeit rauszukriegen, dass die Regierung sagt, ihr müsst, und wir sagen, eigentlich gibt es auch eine Ausschussgeheimhaltung in nicht öffentlicher Sitzung, ja, und es kann nicht alles den Behörden weitergegeben, sage ich mal. Das ist unsere Haltung. Und es gibt natürlich auch von uns die Haltung, dass bei uns im Ausschuss die Regierung vertreten wird und nicht die oberste Disziplinarbehörde. Ich sage das einfach mit einem Satz, ist aber nur ein Teil. Die Regierung argumentiert anders. So. Und da wird es nicht über Gerichtsbeschlüsse und unser Untersuchungsausschussgesetz dazu gar nichts sagt, müssen wir das jetzt lösen. Und insgesamt muss vielleicht dann einmal der Landtag in einer ruhigen Zeit, wenn kein Untersuchungsausschuss ist, mal sagen, wir müssen das anders regeln.
Herr Kleber, auch dazu?
Auch genau dazu, der den Blick voraus, weil Sie ja schon erwähnt haben, das Gesetz muss vielleicht geändert werden. Auf welcher rechtlichen Grundlage können Sie denn die Herausgabe von solchen Informationen an eine Partei im Untersuchungsausschuss wie das Innenministerium verweigern?
Das können wir beschließen. Wir haben ja auch beschlossen, dass es bekommt. Und der Innenminister hat in seinem Brief, ich will das ausdrücklich nochmal erwähnen, genau so gesagt, so könnte eine Regelung möglicherweise aussehen, dass der Untersuchungsausschuss nicht mehr alles den Regierungsvertretern gibt. Das kommt auch vom Innenminister. Also muss ich sagen, da gibt es jetzt keine, es gibt eine unterschiedliche Auffassung der juristischen Beurteilung. Es gibt aber bezüglich der Weitergabe von Unterlagen, nachdem der Innenminister selber gesagt hat, das wäre eine Möglichkeit, gibt es da auch wieder fast eine Übereinstimmung, wenn der Untersuchungsausschuss das sagen würde. Das ist auch angeboten worden als eine Möglichkeit, die Minister, also die Ministervertreter, die Regierungsvertreter rauszunehmen aus diesem Dilemma. Und es ist ja auch ein Dilemma. Also man muss ja jetzt sagen, wenn der Dienstherr sagt, es ist so und wir sagen, es ist anders, dann ist es für die Beamten auch schwierig, sich wie zu verhalten. Dann ist es am besten, man nimmt sie dann raus. Aber wie gesagt, das muss heute Mittag der Ausschuss beschließen. Genauso wie er beschlossen hat, alle Unterlagen, die ich bekomme und die nicht persönlich und vertraulich zu behandeln sind, dass die ich allen weitergebe. Und es, anders geht es ja auch gar nicht, muss man mal vorstellen, würde ja der Untersuchungsausschussvorsitzende entscheiden, was der Untersuchungsausschuss erfährt, wenn er was einen Schreiber kriegt und was er nicht erfahren kann. Das ist ja unmöglich, deswegen kriegen die auch alles.
Herr Moser?
Ja, Die Staatsanwaltschaft, habe ich hier schon mal erklärt, die Staatsanwaltschaft Stuttgart macht ja ein Todesermittlungsverfahren und tut natürlich die Fälle, was wir nicht behandeln, parallel behandeln. Und dann hat sie auch nochmal alles untersucht, ist dann auf diese Handakte gekommen und hat nochmal festgestellt und hat dann auch noch einmal die Zeugen vernommen, die nur kurz von der Frau Anders vernommen worden sind, unter dem Motto, ich war da, das hat sie ja auch uns erklärt, das wussten wir auch, dass es so ein Zeuge gibt. Aber er ist nicht ausführlich vernommen worden. Das hat die Polizei nachgeholt und dann hat er das gesagt. Der Eckstein ist von uns, der war uns unbekannt. Der Kran, der war bei der Kranfirma wohl beschäftigt, das ist deswegen wichtig, weil er hat dann der Polizei gesagt, damals hat mich schon jemand angesprochen und hat gesagt, das Fahrzeug hat sich doch noch bewegt. Wir haben aber auch andere Aussagen, die sagen, das Fahrzeug ist die ganze Zeit dort gestanden, von morgens, wo man das erste Mal gesehen hat, bis zum Brand.
Da findet sich der Eckstein in den Akten oder die Kronzeichen?
Ihr habt doch gerade gesagt, der Eckstein findet sich in diesen Akten des Herrn Kriminalhauptkommissars Hagner und dieser hat dann alle Zeugen noch einmal vernommen, egal was sie dann damals bei der Feststellung gesagt haben oder nicht.
Also auf Wertspring hatten Sie gesagt, die Information, die Herr Wertspring Ihrem Sekretär telefonisch mitgeteilt hat, hat sich auf dem Vermerk gefunden, den der Mitarbeiter gemacht hat. Und dieser Vermerk, mit diesem Vermerk hat das BKA den Herrn Wertspring befragt. Ja. Die Frage ist, Herr Wertspring sagt, er hat ein Schreiben
unsere Vermerke werden immer meistens, auch dieser Vermerk ist auf dem Kopfbogen wahrscheinlich des Ausschusses gemacht worden. So gehe ich mal davon aus, denn das Schreiben von uns ist nicht gemacht worden. Und deswegen ist dieser Vermerk so gelaufen. In diesem Vermerk steht aber auch drin, dass der Herr Gertschnick informiert wurde, dass wir dieses Telefongespräch allen Ausschussmitgliedern, auch den Behördenvertretern zur Kenntnis geben will. Das wusste der Herr Gertschnick, dass das passiert. Und dieser Vermerk, ich könnte jetzt nochmal nachgucken, ich weiß es nicht, aber viele unserer Vermerke wird auf dem Kopfbogen des Untersuchungsausschusses festgelegt. Es gibt aber auch Vermerke ohne das. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem war. Ich gehe davon aus, dass es bei dem so war, nachdem das jetzt bestätigt worden ist, wie die Kette war, Innenministerium, LKA, BKA. Wir wissen, dass das so gelaufen ist.
Es gibt jetzt noch drei Wortmeldungen. Wir haben bereits 9.30 Uhr. Können wir uns darauf einigen, dass wir die drei noch machen und dann die Fragerunde beenden? Oder?
Ja, wenn es schnell geht.
Wenn es schnell geht, dann Herr Ullenbruch.
Ja, sind wir zu schnell zu Hause gesucht bei der Familie Heidegger. Können Sie kurz erläutern, wer da anwesend gewesen ist? Präziser, ein Vertreter des Untersuchungsausschusses?
Ja, ein Vertreter, das war der Herr Freudenberg, der sitzt hier, der Herr Staatsanwalt Freudenberg, der war anwesend und war mit der Polizei dabei. Und der hat auch wieder einen Aktenvermerk gemacht. Wie ich aber jetzt feststelle, Herr Moser, ist dieser Aktenvermerk nicht mit dem Kopfbogen, sondern der ist ohne Kopfbogen gemacht worden. Was?
Auf welchem Papier der Aktenvermerk
gemacht? Gut, also das können wir noch rauskriegen. Ist der Aktenvermerk auch beim Herrn Ogertschnik, das Gespräch beim Herrn Ogertschnik, Herr Letsche, auf einem Kopfbogen, bestätigt auf einem Kopfbogen des Untersuchungsausschusses?
Frau Marchini nochmal? Also, dann Herr Menzel.
Nachdem ja die Immunität der Ausschussmitglieder und der anderen Mitglieder auch gebraucht werden, wie viel Zeit schätzen Sie denn, dass die Staatsanwaltschaft braucht, die Arbeit, das Ermittlungsverfahren, das auch den Geheimnisverrat?
Also, das ist das andere, Geheimnisverrat ist ja. Ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft unternimmt. Wen sie vernimmt, Sie müssen wissen, dass bei der nicht öffentlichen Sitzung, wo wir ja immer beschließen, wie die Geheimhaltungsstufe ist. Und ich sage deutlich, wenn Abgeordnete Geheimhaltungsstufe beschließen, dann gehe ich davon aus, dass sie sich auch daran halten. Ja, wer soll sich denn sonst nicht daran halten, wenn man sowas beschließt? Allerdings sind es nicht nur Abgeordnete, es ist, glaube ich, die doppelte Anzahl von zusätzlichen Leuten, nämlich parlamentarische Berater sind drin, Regierungsvertreter sind drin, ist eine große Menge. Wer nun von wem, wann vernommen wird, muss die Staatsanwaltschaft, will ich überhaupt keine Äußerung, das ist die Unabhängigkeit der Justiz, die müssen jetzt, wen sie da wollen, vernehmen. Aber ich sage nochmal, es gab ja auch im Schlossgarten sowas, fast bei jedem Untersuchungsausschuss, wo ich auch schon drin war, wurde immer wieder solche Anzeigen gemacht, weil etwas rauskam. Ob was rauskomme ist?
Ich meine, was das nie, dass Ihre Arbeit beeinträchtigen wird.
Also von unserer Seite würde es gar keine Arbeitsbeeinträchtigung geben. Ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft Abgeordnete während der Zeit des Untersuchungsausschusses vernimmt. Dann wären wir tatsächlich betroffen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir betroffen sind.
Gut, dann danken wir fürs Interesse.